Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und heute starten wir die Folge mal mit einer Redewendung. Da staunst du Bauklötze. Der Ursprung dieses wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig verwendeten Ausdrucks stammt aus dem Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. Alle Berlinerinnen und Berliner mögen mir jetzt eine falsche Aussprache verzeihen. Glotzaugen, also Glotzaugen oder kurz Glotzen machen oder Glotzen staunen, war ein gebräuchlicher Ausdruck in eben verblüffenden Situationen. Durch den Einfluss des fränkischen Wortes Klotzer für Glotzer entwickelte sich die heute bekannte Form des Bauklötze-Staunens. Ja, und jetzt ist eben die Frage, was hat das eigentlich mit der heutigen Folge der Lauschwerkstatt zu tun? Ganz einfach, es geht heute sowohl um Bauklötze als auch ums Staunen. Denn wir sind diesmal zu Gast in der Tischlerei Wirges in Neunkirchen-Seelscheid. Und von hier aus dem Rheinland werden Holzbausteine und Bauklötze nicht nur deutschlandweit, sondern auch nach Österreich, Frankreich, Großbritannien und in die Niederlande verschickt. Wie es der Betrieb geschafft hat, mit kleinen Bauklötzen einen so großen Markt zu erschließen, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich sage daher herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Tischlermeister Michael Wirges.
Ja, hallo.
Herr Wirges, als Sie sich mit Ihrem Betrieb im Jahr 2003 selbstständig gemacht haben, waren Sie ganz klassisch im Innenausbau unterwegs, Möbel bauen, Küchen anfertigen, Reparaturen durchführen und eines Tages wollten Sie aber mal was anderes machen.
Ja, vom Prinzip her war es so, eine Freundin wollte für Weihnachten Holzbausteine von mir gemacht bekommen und den Kopf geschüttelt, aber ich habe es dann gemacht und darüber bin ich auf die Idee gekommen. Man könnte ja neben der normalen beschriebenen Arbeit auch Holzbausteine machen und die dann eben da schon die Idee Webshop vertreiben für die saure Gurkenzeit erstmal. Januar und Februar drohte ja immer ein bisschen schwierig im Tischlerhandwerk und so bin ich auf die Idee gekommen.
Ja, haben Sie so einen ausgeprägten Spieltrieb, dass Sie da so direkt drauf eingestiegen sind oder wie kam
das? Nö, das war einfach Spaß an der Freude, eine Idee haben, irgendwo ein bisschen was anderes machen und ein bisschen vielleicht auch gleich diese Marketing-Idee dahinter. Und deswegen bin ich auf die Idee mit dem Webshop gekommen und diese Art der Produktvertreibung eben nach oben zu ziehen. Ja. Erstmal nur eine Idee, eigentlich ein Joke.
Okay. Wie groß waren Sie damals? Wie viele Mitarbeiter waren Sie?
Da waren wir zu zweit.
Und dann haben Sie aber irgendwie gemerkt, das Geschäft mit den Holzbausteinen könnte auch erfolgreich sein. Und wie ging es dann weiter?
Oh, das ging dann so weit weiter, dass wir erstmal einen kleinen Webshop hatten mit 5 Produkten. Eben in den Lücken zwischen den Aufträgen diese 5 Modelle dann eben produzierten. Am Anfang aus Restholz merkte man relativ flott, das kannst du nicht machen. Du musst schon vernünftig kalkulieren, so wie wir das vom Tischlerhandwerk gewöhnt sind. Haben Leisten produziert und sind dann einfach so den Weg weitergegangen, haben das beobachtet und haben gesehen, oh, es funktioniert, es kommen Aufträge rein. Ja, ich habe dann mir die Zahlen angeguckt und habe dann gesehen, okay, wir erweitern das Portfolio. Google oder das ganze Internet war ja noch total klein. Das war ja 2004, okay. 2005. Aber Google gab es schon. Es gab auch noch andere Suchmaschinen. Aber auch da war Google schon relativ präsent. Wir haben dann Werbung damals noch kostenlos geschaltet. Und dadurch habe ich meine Präsenz immer mehr gefestigt. Und ja, wir haben dann damals die Entscheidung getroffen. Oder besser gesagt, ich habe die Entscheidung getroffen. Wir gehen vom ganz einfachen Shop-System, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, zu einem OS-Commerce-System. Ach, da fällt mir ein, ich muss noch die Anekdote zu dem Namen des Webshops noch bringen, weil damals stellte sich ja die Frage, unter welcher Domain vertreiben wir das Ganze denn? Und ja, da habe ich abends mit meiner Frau zusammengesessen und die hat dann gesagt, ja, ist doch ganz klar, das vertreibst du unter tischerschuppen.de. Und ich habe den Kopf geschüttelt und habe gesagt, wieso der Tischlerschuppen? Ja, Michel aus Lörneberger, der musste ja auch immer in den Tischlerschuppen zum Schnitzen, allerdings auch, weil er sich mal wieder nicht benommen hatte. Weiß nicht, ob sie sich dabei was gedacht hatte. Aber ich habe dann nachgeschaut und eine halbe Stunde später gehörte mir diese Domain und seitdem heißt das Tischlerschuppen. Intelligent wäre damals allerdings auch gewesen, etliche andere Domains in diese Richtung zu kaufen, aber da hat man nicht so viel drüber nachgedacht. Das war ja auch bis dahin immer noch ein kleiner Witz in der Geschichte einer Tischlerei. Ja, dieses System US-Commerce hieß dann erstmal tischerschuppen.de auf eine Sprache und dann sind wir Stück für Stück dazu gekommen, das immer weiter auszubauen. Die Produkte wurden immer mehr und dann habe ich 2011 die Entscheidung gefällt, dass wir uns von Küchen und Möbel trennen werden und nur noch Holzbausteine machen werden.
Okay.
Die Umgebung schüttelte den Kopf, wie man das tun konnte. Aber ich habe mir die Zahlen angeguckt. Auf der einen Seite, Küchen und Möbel funktionierte, aber unser drittes Kind, der Tischerschuppen, funktionierte auch gut. Und ich war mal ein paar Wochen krank und da konnte ich nicht arbeiten. Und wir waren auch da zu zweit. Da war das natürlich nur noch bedingt möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn einer krank ist. Da kann man schlecht Arbeitsplatten schleppen. Der Tischerschuppen lief aber immer weiter und machte weiterhin seine Umsätze. Es wurde eingepackt, es wurde verschickt. Ja, und von daher war das auch eine der Antriebsfedern. Und wir haben dann das Ganze auch immer weiter professionalisiert. Der Shop wurde immer professioneller, die Datenverarbeitung wurde professioneller, sind dann hingegangen und haben neben dem Tischerschuppen dann versucht, den Markt in Holland, Frankreich und auch in UK zu erobern, nennen wir das mal. Ich habe damals dann wirklich native Shops in den entsprechenden Großstädten auf den Servern dann da implementieren lassen unter den länderspezifischen Domains NL, FR, CO, UK. Und die haben dann uns dann letztendlich geholfen, europaweit auch bekannt zu werden. Und das hat gut funktioniert. Aber vorher haben wir dann, nachdem wir das Ganze an den Start gebracht hatten, 14, 15 noch eine neue Halle hier bei uns am Wohnort gebaut und sind dann letztendlich am Schluss aus Bergisch Gladbach hier ins Gewerbegebiet Bitzen gezogen, wo wir dann anfänglich gut 300 Quadratmeter hatten. Klassische Massivholzverarbeitung auf der einen Seite, Lager und eben auch die Verfeinerung unserer Holzbausteine.
Also man merkt, wenn Sie davon erzählen, das ist absolut Ihr Kind.
Ja, man muss ein bisschen brennen.
Absolut, absolut. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Also Sie hatten ja schon gesagt, es ist nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Und Sie hatten auch schon gesagt, Sie haben als Google-Kind der ersten Stunde konnten Sie sogar noch kostenlose Google Ads nutzen. Das ist ja, mag man sich
heute nicht mehr denkbar.
Oder kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie haben Sie denn ansonsten noch so auf Ihre Produkte aufmerksam gemacht, dass Sie den Markt so erschließen konnten, wie Sie es getan haben?
Gar nicht. Null. Außer Google und Google-Werbung diese Präsenz zeigen und eben ruhig weiterarbeiten. Wir waren damals schon von Anfang an mit allen Keywords, damals hat man sich ja noch wenig Gedanken am Anfang über Keywords, dann bald doch Gedanken darüber gemacht. Wir waren eben auf der ersten Seite bei Google mit den entsprechenden Begriffen. Und ich bin dann dazu gekommen, aus den einfachen Holzbausteinen geometrische Körper zu machen, womit ich dann plötzlich die Schulen und die Kindergärten mit im Kundenkreis hatte. Vom Prinzip her hat man dann aus dem einfachen Holzbaustein ein Lehrmittel gemacht.
Ja.
Und dann kamen eben auch die Schulen und die Kindergärten von selbst. Dasselbe hat man dann in den anderen Sprachen genauso getan. Okay. Weitere Werbung habe ich keine geschaltet, außer bei Google, Google Ads und fleißig im Blog geschrieben, eben Bewegungen in der Sache halten, ganz wichtiges Thema.
Ja, das klingt jetzt erstmal relativ simpel. Ich sag mal, gerade bei Kinderspielzeug gilt es natürlich ja auch, entsprechende Anforderungen zu erfüllen und wahrscheinlich gerade im Bereich Schulen und Kindergärten nochmal zusätzlich. Worauf muss man da besonders achten?
Ja, letztendlich, die sollten natürlich der Spielzeugnorm EN71 entsprechend auch unsere wenigen, die wir lackieren, entsprechend auch dieser Spielzeugnorm. Die Lacke sind entsprechend getestet, schon vom Hersteller und die müssen dann entsprechend auch verarbeitet werden. Das ist dann kein Problem mehr und ist vollkommen unbedenklich. Selbst unsere Lasergravur habe ich eingesendet beim TÜV, um die prüfen zu lassen, damit da keine Probleme auftreten können, weil Kinder die Sachen ja zum Teil auch in den Mund nehmen. Ja. Und unsere Holzbausteine sind natürlich ganz wichtig für die weitere Verwendung später als Werbemittel. Die sind sauber gearbeitet, keine Splitter, keine Risse, keine Äste. Kanten sind alle im Radius 2 gerundet. Das haben wir uns damals so festgelegt. Werde ich auch nicht mehr von weggehen. Von daher vollkommen unbedenklich und natürlich ein natürlicher Rohstoff. Die Buche hier in Deutschland nachhaltig gewachsen. Und der gesamte Produktionsprozess ist hier bei uns unter Kontrolle. Das wird nirgendwo anders irgendwas gefertigt. Und ich sage dazu ein bisschen frech weg, unsere Holzbausteine sind für Kinder und nicht von Kindern. Das ist mir wichtig. Und diese nachhaltige Produktionskette wird letztendlich abgerundet durch Photovoltaik hier auf dem Dach. 50% holen wir vom Himmel, der Rest ist zertifizierter Strom aus Wasserkraft, auch nicht ganz unwichtig. Ja. So dass man ein wirkliches gutes Gewissen haben kann, wenn man die Bausteine nutzt.
Ja. Im ersten Moment denkt man ja so ein paar kleine Klötzchen aus Holz, was soll da so besonders dran sein? Und ich denke mal, oder kann mir das vorstellen, dass der Spielzeugmarkt zudem auch durchaus hart umkämpft ist. Viele Produkte werden in asiatischen Ländern kostengünstig hergestellt. Was macht die Bauklötze der Tischlerei Wirges aus, um eben in diesem Umfeld, sag ich mal, zu bestehen bzw. sich zu behaupten?
Also ich denke mir vor allen Dingen, A, wie ich gerade schon gesagt habe, nachhaltig, nachweisbar. Dann sind die ganz besonders genau. Also mir ist eben wichtig, dass die wirklich maßhaltig sind, im Rahmen von Holz natürlich. Aber wir haben, wenn da steht 60 mal 30 mal 15, dann sind die auch 60 mal 30 mal 15. Die Kanten sind gerundet. Und was mir wichtig ist, diese Maßhaltigkeit ist ganz wichtig, wenn wir später die Holzbausteine eventuell beschriften, lasergravieren oder auch bedrucken, dann ist es wichtig, dass die wirklich diese Maßhaltigkeit haben, weil sonst ist der Druck zum Beispiel nicht mehr in der Mitte, weil man kann den nicht einfach nebeneinander legen, weil auch ein Zehntel ist mal 30, 3 Millimeter. Und das ist auf einem kleinen Holzbaustein eine Menge Holz, im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut. Wissen das denn die Kunden zu schätzen, eben diese Maßhaltigkeit und eben das Thema Nachhaltigkeit, das kostet ja alles auch ein paar Euro mehr. Sind genügend Leute auch bereit, das entsprechend dafür auszugeben, beziehungsweise gibt es ein Bewusstsein dafür?
Also ich kann dazu nur sagen, der Erfolg gibt uns recht, wenn man das so platt sagen kann. Wir sind jetzt seit 20 Jahren da und alles das, was wir bieten, scheint wohl irgendwo bei den Leuten auf Resonanz zu stoßen. Wir haben so gut wie keine Retouren. In der Regel haben wir eine Retour, wenn die Leute sich vertan haben, aber nicht, weil wir uns vertan haben oder weil irgendein Produkt nicht schön ist oder irgendwas kaputt ist. Das haben wir nicht. Von der Seite her scheint die Idee, die dahinter steckt und die Ausführung der Idee uns recht zu geben. Ich kann da nur Positives letztendlich hintersehen.
Ja. Wie hoch ist so der Anteil an Privatkunden, die jetzt eben für ihre Kinder oder für ihre Enkelkinder Holzbausteine bei Ihnen erwerben wollen?
Ich glaube, so jetzt nicht auf den letzten Prozentsatz festgelegt, ungefähr 40% dieser ganzen Sache sind schon Familien, Opas, Omas, die für ihre Kinder, Enkelkinder Holzbausteine bei uns kaufen. Wir haben einen großen gewerblichen Anteil natürlich, wozu natürlich auch Schulen und Kindergärten gehören. Klar. Und eben einen Riesenanteil auch, wo wir die ganzen Geschichten als Sonderanfertigungen anbieten, sprich auch als Kinderspielzeug Sonderanfertigung, wo jemand etwas Extras haben will. Aber viel geht dann eben in Beschriften mittels Lasergravur oder UV-4C-Druck.
Sie hatten das vorhin schon gesagt, mit Schulen und Kindergärten passiert da viel. Ist es auch so, dass Schulen und Kindergärten auf Sie zugekommen sind und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt einen speziellen Würfel oder eine spezielle Holzbausteinart für unseren Unterricht oder für unsere Geschichte?
Nee, auch die haben ja letztendlich die Formen nicht neu erfunden. Die Formen lagen ja letztendlich schon vor. Man kann sie natürlich in unterschiedlichen Dimensionen haben, aber interessant war in der ganzen Zeit, dass verschiedene Schulbuchverlage auf uns zugekommen sind und haben extra nachgefragt, ob sie unsere Holzbausteine für ihre Schulbücher benutzen dürften. Und unsere Holzbausteine sind in Schulbüchern abgebildet. Zum Teil gibt es sogar ein spezielles Set in dem Schulbuch von Klett, was auch bei uns so heißt, weil die eben die verschiedenen Formen abgreifen wollten.
Okay, also dann im Grunde so als Direkt-Kombi-Buch mit den Bausteinen als Unterrichtsmaterial.
Ja. Und eine andere Geschichte ist natürlich, dass wir auch unsere Holzbausteine dann, das machen nicht wir, sondern das machen die Lehrer dann selber, die machen daraus Wortbausteine, um die Grundschulerziehung in der Sprache doch zu fördern.
Gibt es denn eigentlich auch so Spielwarengeschäfte oder Spielwarenketten, die mal auf Sie zugekommen sind? Oder gab es mal die Idee, da mal einen Kontakt zu suchen, um eben auch, ich sag mal, vor Ort die Steine zu vertreiben?
Ja, da waren, das sind doch meistens so Handelsvertreter, die da eher auf einen zukommen, die das dann versuchen. Aber ich war der Meinung, das bleibt bei mir. Dann habe ich da doch weiterhin unter Kontrolle, was da passiert. Und der einzige Ort, wo man diese Holzbausteine kaufen kann, ist entweder bei mir hier an der Haustür oder eben über den Webshop.
Sie hatten das vorhin schon angedeutet, also im Laufe der Jahre hat sich Ihr Sortiment immer mehr erweitert. Wie viel verschiedene Bausteine haben Sie momentan im Sortiment?
Also ich glaube, wir haben ungefähr etwas mehr wie 500 verschiedene Produkte mittlerweile in den verschiedensten Ausprägungen. Wir haben eben auch gesagt, wir haben ja den Holzbaustein zum Quader gemacht. Vom Prinzip ist es dasselbe, es gehört auch dazu. Allerdings so oberhalb von 500 kann man guten Gewissens sagen, ja.
Ja, okay, das ist schon eine Menge. Und mittlerweile gibt es eben die Holzbausteine auch eben lackiert mit Lasergravur, dass man Logos, Sprüche oder QR-Codes eingravieren lassen kann, also auch als Werbemittel einsetzbar. Wie hat sich da der Markt entwickelt?
Ja, also vom Prinzip her ist es ja so, irgendwann kam irgendeiner und wollte dann letztendlich aus den Holzbausteinen dann ein Werbemittel machen. Eine haptische Verkaufshilfe, ein haptisches Haus war, glaube ich, damals das erste. Sollte ich ein Ensemble aus drei Säulen und einem Dach fertigen und dann musste natürlich da irgendwas drauf impliziert werden. Dann habe ich die Idee gehabt, ich versuche es mal mit einem Laser. Der Laser war ausgesprochen effizient, man konnte wunderbar damit arbeiten. Der Auftrag wurde abgewickelt und ich habe weiterhin versucht, den Laser zu perfektionieren. Und Stück für Stück sind wir dazu gekommen, dann immer mehr Werbemittel zu produzieren. Heute machen wir an Sonderanfertigungen fast 40% vom Umsatz. Davon sind der Großteil letztendlich von den Sonderanfertigungen Werbemittel. Und der allergrößte Teil ist im Moment, ist auch, glaube ich, ein klein wenig dieser Corona-Krise geschuldet, ein QR-Code-Würfel. Weil sich darüber viele Sachen einfach in Restaurants und Gaststätten abwickeln lassen, beziehungsweise ohne fehlendes Personal abwickeln lässt. Und die QR-Codes machen natürlich eine ganze Menge her auf so einem wunderbaren 60er-Würfel. Das ist ein echter Eyecatcher, die sehen sehr wertig aus. Alternativ kann man drucken auf dem Holz. Das geht mit unserem 4C-UV-Drucker wunderbar. Ich bin immer noch der Meinung, mit einer Lasergravur ist das deutlich wertiger. Anders ist das, wenn man so einen Würfel erst noch zum Beispiel schwarz lackiert und dann einen QR-Code in Weiß oder Minz draufdruckt, eine Kalligrafie oder was auch immer, was wir alles schon gehabt haben. Das sieht dann wirklich spitze aus, aber das ist dann auch wirklich High-End. Und dann kostet so ein Würfel auch schnell mal 35 Euro, je nachdem, wie groß die Stückzahl ist.
Sie hatten das vorhin schon gesagt, es wird alles hier produziert, es wird alles hier verpackt und alles von hier in die europäische Welt verschickt. Mit wie vielen Leuten machen Sie das momentan?
Wir waren mal ursprünglich zu fünft, aber das hat man so Stück für Stück auch über Corona runterskaliert und in den letzten Jahren habe ich das System, was ich mir am Anfang ausgedacht, immer weiter runterskaliert. Dann ist jemand weggegangen und heute sind wir nur noch zu zweit. Ich und meine Tochter arbeiten das und wir hätten noch Luft nach oben bei unserer Leistungsfähigkeit. Das kann man, glaube ich, können wir vollen Stolzes sagen. Das haben wir so perfektioniert, das System. Die Arbeitsabläufe sind sehr konditioniert und die Arbeitsabläufe sind stark digitalisiert. Eins greift ins andere. Während man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, die Holzbausteine selber in ihrer Fertigung sind und bleiben Handwerk. Ja. Wir haben hier Holz, was vorne an der Tür reinkommt, zugerichtet wird, ausgehobelt, zugeschnitten, gerundet. Das ist und bleibt Handwerk. Und dann am Schluss auch noch beschriften mittels Laser. Da bedarf es schon verschiedenster Schablonen, um das wirklich hinzubekommen. Da geht dann von dem Handwerk in der klassischen Tischlerei, geht das dann eben in diese digitale Form über. Der Laser ist ja digital gesteuert. Es wird erstmal gezeichnet, die Schrift entsprechend impliziert in die Layouts und dann braucht man aber wieder eben Schablonen und da kommt die Tischlerei wieder, die diese Schablone fertigt. Also ich fertige diese Schablonen, weil der Laser kann nur in einer Ebene arbeiten und das muss sauber drin liegen, weil sonst haben wir kein schönes, perfektes Schriftbild.
Sie haben mit Ihren Holzbausteinen absolut Ihre Nische gefunden und das hatten Sie vorhin schon gesagt, als Google-Kind der ersten Stunde ist es Ihnen eben auch gelungen, diese Nische erfolgreich zu besetzen. Man kann sagen, Sie waren mit der richtigen Sache zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wäre das aus Ihrer Sicht heute auch noch mal so möglich oder war das einfach der Lauf der Zeit und der Lauf der Dinge, wie das damals sich so entwickelt hat?
Also ich glaube, dass es der Lauf der Dinge ist, auf der einen Seite Google Urgestein zu sein, da zu sein, präsent zu sein, auch nicht nachzugeben, nicht nachzulassen, immer weiter das zu vervielfältigen, immer wieder neue Produkte zu entwickeln, auch neue Strategien. Das ist ja auch eine Suchmaschinenstrategie, ob man jetzt aus dem Bauklotz Bauklotz lässt oder einen geometrischen Körper darüber macht. Und darüber finden einen dann die Schulen. Aber eben nicht nachzulassen, weiterzumachen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das in der Art und Weise heute nicht noch mal so möglich ist. Einfach auch deswegen, das hört sich jetzt ein bisschen hochnäsig an, der Platz ist besetzt. Mhm. Und da jetzt Google-mäßig sich so da hineinzusetzen, von der Seite nochmal, wird höchstwahrscheinlich sehr schwierig, mit viel Geld, mit Sicherheit, mit ganz viel Geld, mit Sicherheit vielleicht auch zu machen. Aber die wichtigsten Domains gehören alle uns. Wir haben die Präsenz. Ich denke mir, viel hängt damit zusammen. Und das nochmal neu aufzustellen, halte ich für fast unmöglich.
Haben Sie dennoch, wenn jetzt einer sagt, oh, ich würde gerne bei Google auch irgendwie höher gerankt werden mit meinen Sachen, haben Sie da irgendwie ein paar Tipps, wo man sagen kann, ah, das wäre eine Strategie, die man da verfolgen könnte oder sollte?
Immer in Bewegung bleiben und Blog schreiben. Social Media, wir machen auch bei Social Media, allerdings sehr zurückgefahren, weil ich nicht der größte Freund von Social Media bin. Aber ich mache so viel wie nötig. Aber da Präsenz zu zeigen, ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Und auf den Seiten immer wieder neuen Content schaffen, ist aber, denke ich mir, ein schwieriges Thema. Und man sollte auch vorsichtig sein, wenn Agenturen und so weiter einem erzählen, das schaffen sie. Ich habe noch keine Agentur gesehen, die das geschafft hat. Also aus meiner Erfahrung heraus, das ist unheimlich viel Geld, was man da verbrennen kann, mit wenig Ergebnis. Das habe ich mir wahrscheinlich ein paar Agenturen gerade zum Freund gemacht.
Aber die Welt nichtsdestotrotz wird immer digitaler. Setzt da so ein haptisch erfahrbares Spielzeug oder eben Werbemittel, eben als Würfel mit QR-Code drauf oder ähnliches, eben aus einem natürlichen Material vielleicht genau eben diesen richtigen Gegenpol? Ist das was, wo man sagt, so im Digitalen brauche ich was Haptisches?
Ja, genau das ist das, warum die Leute auch, glaube ich, dann wieder zurückkommen zu dem. Auf der einen Seite hat man natürlich diese Digitalität, auch so ein QR-Code, das ist ja was Hochdigitales eigentlich. Und am Schluss hast du nur ein einfaches Stück Holz in den Händen. 6 Flächen, 6x6x6, jetzt hätte ich die dritte Dimension fast vergessen, Buche, liegt sauber in der Hand. Vielleicht verbindet das die Leute auch irgendwie mit was Natürlichem. Auf jeden Fall ist das, wo viele Firmen und Werbeagenturen, die auf uns zukommen und uns, von uns etwas gefertigt haben wollen, die haben immer den Begriff der Nachhaltigkeit mit dabei. Man sieht dann doch die Natürlichkeit des Stoffes, selbst wenn bunt draufgedruckt worden ist, du hast trotzdem den einfachen Quader 12x6x3. Es bleibt was Natürliches. Es ist einfache Buche, einfaches Holz.
Sie sind jetzt 61, da schaut man ja auch so ein bisschen in die Zukunft. Wie geht's mit dem eigenen Betrieb weiter? Wie sind Ihre Pläne?
Ach, so genau weiß ich das noch nicht, aber man fängt sich natürlich in dem Alter schon an, langsam ein paar Gedanken zu machen. Dann tut einem auch schon mal der Rücken ein bisschen weh und man überlegt natürlich schon langfristig das Ganze dann doch irgendwo an jemand anderen weiter abzugeben. Ich denke mir, mit allem, was ich so erzählt habe, merkt man, das Feld ist bestellt. Wenn da jemand irgendwann, wenn ich mich dazu entscheide, da Interesse dran hat, ist, ja, wie ich schon sagte, das Feld bestellt. Das, was er mitbringen muss, ist, glaube ich, das, was man bei mir auch rausgehört hat. Man muss für manche Sache schon brennen und immer ein klein wenig über den Tellerrand gucken wollen und ja, zu Entwicklungen fähig sein. Aber direkt heute Morgen ist da noch nichts geplant.
Okay, prima. Herr Wirges, vielen Dank für den erstaunlichen Einblick in die Welt der Bauklötze. Und Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg eben in diesem ja, spielerischen Bereich.
Ja, vielen Dank, Herr Südmeier. Ich bedanke mich dafür, dass Sie hier waren.
Ja, und wer sich jetzt nun denkt, die Bauklötze gucke ich mir doch mal an, der schaut am besten dann einmal unter www.tischlerschuppen.de vorbei. Ja, und vielen Dank natürlich auch diesmal wieder an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer Fragen, Feedback oder Ähnliches loswerden möchte, der kann das tun unter der Mailadresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.